Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ende der 50er Jahre, da wirkte der Ästhetikprofessor und Künstler ohne Werk, Bad Sonnbrock, schon mit Wolf Hostell und Josef Beuys in Fluxusaktionen zusammen. Und 1967, da gründeten sie die Deutsche Studentenpartei, weil jeder Mensch eben nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Lernender, ein Student ist. Im Rahmen unserer losen Folge über Innovationskultur und den Motor Kultur habe ich den Kunsttheoretiker gefragt, wie sehen denn unter Corona-Bedingungen, wo sämtliche Premieren, Ausstellungen, Theater- und Opernaufführungen gestreamt, entkörperlicht, entkoppelt werden, die Künste weiterhin aus? Die Künstler können ja nicht wie gewohnt auftreten und arbeiten. Ist das die Zukunft?
Nein, das ist keine Zukunft der Künste, das ist nur eine Zukunft des Zeichenaustausches. Aber wir wissen ja, das Wort muss Fleisch werden, ansonsten hat es keinerlei Übertragungsenergie. Zeichenübertragung ist ein rein mechanischer Vorgang, aber sie zu lesen und zu deuten, verlangt eben Verkörperung. Und wer nicht Verkörperung seines Geistes ist, der ist eben in der Psychiatrie, tritt neben sich in mehrfachen Gestalten oder er ist bereits tot.
Was wird da künftig auf uns zukommen? Wenn ich mal so ganz flüchtig gucke, Documenta 13, 2012, Tino Segal, der dann den Goldenen Löwen gewonnen hat, ein Jahr später. Oder ich springe ins Jahr 2019, Sie entsinnen sich, der Hauptpreis geht nach Litauen für eine Opernperformance. Sun and Sea, auf einem künstlichen Strand wird westlicher Lebensstil des Konsums kritisiert. Das Reisen, der Klimawandel, das Artensterben. Oder seit 2011 gibt es ein Künstlerkollektiv, das sich Forensic Architecture nennt, also das Forensische schon im Titel hat. Verabschieden sich die Künste gänzlich vom Werkcharakter und etablieren sich als so eine Art Wirklichkeitsspionagebüro?
Ja, vielleicht ist das die geheime Sehnsucht von schwachen Charakteren, so wie Kinder davon träumen, Chefagent des M16 zu sein, nach dem berühmten englischen Beispiel, oder als Großagent aufzutreten. So offensichtlich diese Künstler, die nicht mehr als Individuen die Kraft haben, aus eigenem Antrieb heraus sich zu definieren und so erfolgreich zu bestimmen. Das ist das Entscheidende. Wer sich nur noch im Kollektiv bewegt, verlässt die Künste und die Wissenschaften. Denn Künstler und Wissenschaftler kann man nur als Individuum sein und nicht als Mitglied eines kulturellen Kollektivs. Wenn die kulturelle Kollektivautorität gilt, die der Kirche, die der Bischöfe, die des Militärs, die der Gewerkschaften, die der Banken etc., ist es mit der Kunst und Wissenschaft vorbei, die braucht man auch nicht. Es gibt ja viele Hochkulturen mit grandioser Leistung, die nie Kunst und Wissenschaft kannten. Die alten Ägypter, die Griechen, die Perser, kein Mensch wusste was von Kunst und Wissenschaft. Es gab reine technische Fähigkeiten von Individuen als Ingenieure, aber keine Autonomie durch Autorschaft, wie das für die westeuropäische Tradition der Künstler notwendig ist. Das Interessante an der westlichen Entwicklung ist ja, dass ab 1400 in Westeuropa eine neue Autorität auf den Plan tritt, jenseits von Kirche, von Hof, von Militärdiktatur oder Bürgerschaften, nämlich die Autorität der Individuen als Autoren. Und diese Individuen als Autoren haben die gesamte westliche Entwicklung in Technologie und in allen Wissenschaften vorangetrieben. Es waren alles Leistungen von Einzelnen, die dann von den Kollektiven nützlich gebraucht wurden.
So eine Art Leonardo-Prinzip vielleicht, ja?
Ja, umgekehrt hat überhaupt nie was funktioniert. Die Chinesen hatten eine haushoch überlegene Kultur, aber keinerlei Individualausdruck als Autorität durch Autorschaft. Der Westen hat 600 Jahre die Welt vorangetrieben in erstrangigen Leistungen, weil er eben die Autorität der Individuen als Künstler und Wissenschaftler anerkannte. Das ist jetzt zu Ende. Hegel hat das schon prognostiziert. Es sei Schluss mit der Kunst.
Das Ende der Kunst hieß das bei ihm, ne?
Die Beendigung ist auf sozusagen Schwäche der Individuen zurückzuführen. Sie wurden mürbe gemacht durch die Verlockungen des Kapitalmarkts. Und am Kapitalmarkt, Kunstmarkt oder Wissenschaftsmarkt, ist nur erfolgreich, wer sich den Anforderungen der Kollektive beugt. Heute ist es so, dass wenn Sie Geld für Ihre Forschung beantragen, Sie vorher dem Geldgeber sagen müssen, was dabei herauskommt, wenn Sie geforscht haben werden, was natürlich ein Schwachsinn ist, denn Forschung bezieht sich ja nur gerade auf die Untersuchung dessen, was man nicht weiß, also auch nicht prognostizieren, nicht voraussagen kann. Mit anderen Worten, der kapitalistische Markt hat endlich über alle Kunst- und Wissenschaftsgedanken gesiegt. Jetzt gibt es nur noch die Kollektivideologien der Banken, und der großen Investmentfirmen oder der Technologiekonzerne. Und das ist das Ende des Westens. Der Triumph China ist unvermeidlich. Der Triumph der restlichen Welt. Europa hat sich verabschiedet. Und die Künstler machen das hier alle mit großem Aplomb mit weiter. Das heißt, die Künstler selbst hier haben es verdient, keinerlei Bedeutung mehr zu haben, denn sie haben freiwillig darauf verzichtet, Individualausdruck gegenüber den Verhältnissen der Welt noch zur Geltung zu bringen. Sie fühlten sich sicher, wenn sie mal für den Kindergarten, für die Kirche oder für das Public Imaging gearbeitet haben. Sie fühlten sich erhaben und großartig, wenn sie wieder im Namen von Kollektiven sprachen, weil sie von denen nichts Geld bekommen haben und haben gar nicht gemerkt, dass sie sich damit selbst aufgeben. Und das ist die heutige Situation.
Höre ich da ein Plädoyer für die liberale Stärkung von Autorschaft heraus oder ist es dafür schon zu spät?
Nein, zu spät ist es ja nie. Es kann ja Alternativen im Sinne der Nebenentwicklung geben, die dann möglicherweise auch Einfluss gewinnen. Also zum Beispiel kann man sagen, wir befinden uns heute in einem Zeitalter, in der außer der kapitalgestützten Aufmerksamkeit und durch Investitionen gelenkten Aufmerksamkeit nichts mehr geschehen kann. Was ist aber die Kunst und die Wissenschaft jenseits des Marktes? Da kam man auf die Idee, eine neue Art der sinnerfüllten Orientierung des Künstlers und Wissenschaftlers zu erfinden. Das war der Gedanke der Akademie, der seit Platons Zeiten natürlich geisterte, aber jetzt neu erfüllt. Eine Akademie ist ein Zusammenschluss von Künstlern und Wissenschaftlern, die sich wechselseitig als Aussagenurheber und Adressaten zur Verfügung stellen. In anderen Worten, eine Gesellschaft der Künstler und Wissenschaftler, die sich selbst genug war, weil sie in höchstem Maße jeweils auf ihresgleichen stieß. Maler wurden dadurch ausgebildet in den Akademien, dass man ihnen zeigte, was andere Maler gemalt haben. Das heißt, die Konfrontation auf das, was durch Malerei in die Welt kam, war das entscheidende Mittel der Orientierung von Leuten, die Maler werden wollten. Mit anderen Worten, es war nicht der Markt, es war nicht der Erfolg am Markt, es war nicht der Erfolg in der Öffentlichkeit. Man konnte sich gar nicht darauf kaprizieren, am Markt Erfolg haben zu wollen, sondern es ging um die Sache selbst. Und die konnte man nur beurteilen, wenn man von der Sache was verstand. Also malte man für andere Maler, denn die waren kompetent zu sagen, was da nun von einem Menschen als Malerei vorgehen. Man arbeitete als Physiker, als Astrophysiker, eben als Newton im Hinblick auf andere Leute, die Astrophysik betreiben wollten oder Kosmologie betreiben wollten, egal auf welcher Motivation. Das hat die Arbeit der Wissenschaftler und Künstler so erfolgreich gemacht, dass eigentlich der Gedanke der Wissenschaftlergemeinschaft, der Künstlergemeinschaft, das heißt also der eigentlich ausgeschlossenen Gemeinschaft der Individuen, Gemeinschaft der Einzelgänger, tatsächlich als die fruchtbarste Form von Gesellschaftsbildung erkannt worden ist. Das heißt, auch heute sind die berühmten Außenseiter, die Individualisten, die eigentlichen Stützen einer Gesellschaft, denn wer eine entfaltete Persönlichkeit ist, der fürchtet nicht die Konkurrenz von noch Besseren. Alle Kleingeister, bürgerlichen Kleingeister, fürchten die Konkurrenz von Besseren, weil sie ihre eigene Überlegenheit nur glauben, entfalten zu können, wenn sie auf anderen herumtreten, die eben schlechter sind als sie selbst. Gute Leute wollen immer an besseren Leuten informiert werden und orientiert werden. Das hat bei uns in der Wuppertaler Uni schon dazu geführt, dass wir das Ministerium gebeten haben, berufen Sie nur Leute, die besser sind als wir, die berufen. Mit anderen Worten, das preußische Prinzip der Entwicklung von Künsten und Wissenschaften war, nur wer sich auf mehr orientiert, als er selber ist, ist überhaupt wer, hat überhaupt Anspruch zur Geltung. Und das ist das, was jetzt gegenwärtig folgt. Wir müssen die Orientierung auf den Markt aufgeben, auf den Erfolg aufgeben, auf die Preise aufgeben, auf die Zustimmung von Feuilletons etc. aufgeben und uns auf die Gemeinschaft der Wissenschaftler und Künstler wieder zurückbesinnen.
Das heißt, eine Zukunft, Professor Brock, zum Schluss vielleicht dann doch gefragt wäre, Kunst als Kommunikationssystem ernst zu nehmen.
Nein, es ist kein Kommunikationssystem, sondern es ist eine Form der Entwicklung von Problemen. Der naive Mensch glaubt, es ginge immer um die Lösung von Problemen. Der Fachmann weiß, Probleme können nur gelöst werden durch Schaffen neuer Probleme. Mangel an Elektrizität kann ich nicht beheben durch Etablierung der Atomwirtschaft. Denn die Entsorgung des radioaktiv strahlenden Abfalls ist ein viel größeres Problem als der Energiemangel. Mit anderen Worten, Probleme müssen so gestellt werden, dass sie als Problem erkannt werden. Und das sind die unlösbaren Probleme. Denn wenn ein Problem gelöst werden könnte, dann bitte lösen Sie doch. Wo ist das Problem? Gibt es ja gar nicht. Fachleute wissen, in der Medizin, wo auch immer, Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker, das ist der beste Satz dafür. Jede Problemlösung besteht darin, neue Probleme zu schaffen. Also es geht in Wirklichkeit darum, zu erkennen, wie man mit prinzipiell unlösbaren Problemen umgeht. Und dazu verlangt es Grips, da Verstand und Vernunft. Und die haben die wenigsten in einer Zeitgenossenschaft.
Innovation durch Individuation des Künstlers. Bazon Brock, der Kunsttheoretiker, war das.